SRF 3.
Die Schweiz hat einen neuen Schwingerkönig. Matthias Glarner tritt die Nachfolge von Matthias Sempach an. Rom setzt einen Kommissar für den Wiederaufbau in Amatrice ein. Er soll dafür sorgen, dass die Häuser erdbebensicher saniert werden. Das Wetter am Abend, vor allem in den Bergen, Schau und Gewitter. Morgen teilweise Sonne mit Schauern. Es wird nicht mehr ganz 30 Grad warm. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Der Böseste der Bösen heißt für die nächsten drei Jahre also Matthias Glarner. Der Berner Oberländer Glarner setzte sich im Schlussgang nach 13 Minuten gegen Armon Orlik durch. Zugeschaltet aus Estavayer ist jetzt Patrick Müllhauser, unser Korrespondent, hat über die beiden Tage gesehen, jetzt also mit Matthias Glarner der beste Schwinger gewonnen?
Es hat auf alle Fälle einer gewonnen, der konstant geschwungen hat. Also beide waren ebenbürtig. Es hätte auf beide Seiten rauskommen oder beide hätten eigentlich gewinnen können. Aber Matthias Glarner, muss man sagen, er hat konstant geschwungen, hat nie große Schwächen gezeigt. So gesehen geht natürlich sein Sieg in Ordnung.
Wurden Glarner keine zu leichten Gegner zugeteilt über diese zwei Tage?
Nein, auch das war nicht der Fall. Es war eine faire Auslosung. Er hatte nicht die allerschwersten Gegner im Gegensatz zu seinem Gegner im Schlussschwingen, Armon Orlik. Er musste zum Beispiel gegen Matthias Sempach, den alten, muss man jetzt sagen, den alten Schwingkönig antreten. Aber es war trotzdem, die Auslosung war korrekt, auch für Matthias Glarner.
Und wer genau ist jetzt dieser 31-jährige Matthias Glarner?
Eben, wie es schon sagt, 31-jährig, das heißt im Schwingsport ein Alter, kann man sagen, ein alter Hase. Ein Routinier hat gewonnen, der 31-jährige Berner aus Meiringen stammt. Er ist schon lange Zeit dabei. Er hat zum Beispiel 2011 das Unspunnenfest gewonnen. Das war sein größter Sieg bisher. Also er ist ein alter Hase, ein Bekannter in dieser Schwingszene. Was vielleicht noch interessant ist, mit 31 Schwingkönig zu werden, das hat die letzten 80 Jahre keiner geschafft, der über 30 ist. Also es war eine Überraschung, gerade bei diesen heißen Temperaturen, dass er sich durchgesetzt hat.
Patrick Müllhauser, wir reden gleich weiter. Erst aber hören wir Ihren Beitrag zur Organisation dieses Riesenanlasses. Übers Wochenende ist eine 250.000 Menschen in die Westschweiz gepilgert.
Auf dem Campingplatz neben dem Festgelände des eidgenössischen Schwingfestes zwischen Payern und Estavayer. Aus einem Wohnmobil tönt Musik des deutsch-schweizer Liedermachers Traufer. Eine Handvoll Männer sitzt an einem Tisch und hat es lustig. Solothurner und Roman gemeinsam.
On a connu ces Allemands là, ces Suisses Allemands de très bon type. On est arrivé il y a 4 heures. On est amis avec eux. On boit, on mange.
Das ist der falsche Beitrag. Das ist der Beitrag von gestern von Patrick Müllhauser. Wir sind gleich bereit für den aktuellen und der kommt jetzt.
Es war das eidgenössische Schwingfest der Superlative. Ein Gesamtbudget von 29 Millionen Franken. Ein Festplatz so groß wie 180 Fußballfelder auf dem Militärflughafen in Payern. Und dann das Wetter. 3 Tage strahlende Sonne und heiße Temperaturen. Die Besucherinnen und Besucher brauchten viel Sonnencreme und Sonnenhüte. Trotzdem kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, sagt Albert Bachmann, Präsident des Organisationskomitees. Auch dank dem großen Festplatz.
Und dass sich die Leute bei dieser Hitze nie eingezäunt gefühlt haben.
Nach langer Zeit fand ein eidgenössisches wieder einmal in der Westschweiz statt. Doch die meisten Besucherinnen und Besucher kamen aus der Deutschschweiz.
Die Deutschschweizer haben anerkannt, dass wir in der französisch sprechenden Schweiz auch gute, schöne und gemütliche Feste in aller Größe organisieren können,
sagt Albert Bachmann. Es sei ein schönes Schwingfest gewesen, meint auch der anwesende Bundesrat Guy Parmelin. Angesichts der Größe fragt er sich allerdings:
Ist es möglich, noch mehr zu tun? Das ist nicht das Ziel. Nicht das Olympische Sommerspiele, das genügt schon.
Die Grenze ist erreicht, was die Größe der Schwingarena betrifft, sagt auch Paul Vogel, Obmann des Schweizerischen Schwingerverbandes.
Die Größe ist erreicht, aber zurück ins Redwi können wir nicht mehr.
Und schon wird geplant für das nächste eidgenössische Schwingfest in 3 Jahren in Zug.
Patrick Müllhauser, Sie sagen es, Estavay ist Geschichte, es wird geplant. Nach Zug werfen wir einen Blick nach vorne. In 3 Jahren trägt also Zug das nächste eidgenössische aus. Wird das ebenso groß oder ist man jetzt an einer Grenze angelangt, die organisatorisch zu große Herausforderungen stellt?
Ja, wir haben es vorher im Beitrag schon ein bisschen angetönt bekommen. Die Grenze scheint erreicht zu sein. Man muss unterscheiden. Im Schwingsport jetzt die Arena mit 52.000, ich glaube, man kann sie nicht mehr größer bauen. Das ist technisch nicht mehr möglich. Dort wird man an eine Grenze stoßen. 50.000, 52.000 ist die Obergrenze. Dann das Fest. Hier in Bayern hatte man sehr viel Land zur Verfügung. Hier konnte man ein riesiges Fest um das Schwingen machen. In Zug wird das anders sein. Das hat auch Paul Vogel mir gesagt. Dort wird das Fest vermutlich kleiner, weil man weniger Platz zur Verfügung hat.
Patrick Müllhauser, vielen Dank für Ihre Informationen direkt aus Estavay. Hauswände, die einknickten, als wären sie aus Papier und dabei als erdbebensicher galten. In Italien richtet sich der Zorn der Menschen gegen Bauverantwortliche. Gleich nach dem Nachrichtenüberblick mit Ursula Furgler.
Im Kanton Schaffhausen ziehen Martin Kessler von der FDP und Walter Vogelsanger von der SP neu in den Regierungsrat, in die Kantonsregierung ein. Die bisherigen Regierungsratsmitglieder Ernst Landolt, Christian Amsler und Rosemarie Wittmer-Giesel sind wiedergewählt worden. Damit haben weiterhin die SVP und die FDP je 2 Sitze. Einen Sitz haben die Sozialdemokraten. In Italien hat ein Nachbeben gemäß Nachrichtenagenturen die Katastrophenregion erschüttert. Ein Erdstoß brachte demnach im bereits zerstörten Ort Amatrice weitere Gebäude zum Einsturz, darunter eine Schule, die vor wenigen Jahren als erdbebensicher gebaut wurde. Bei dem Erdbeben der Stärke von über 6 am Mittwoch kamen mindestens 290 Menschen ums Leben, die meisten davon in Amatrice. Seither gab es über 1000 Nachbeben. Im Norden Syriens hat es bei türkischen Luftangriffen Dutzende Tote gegeben. Bei 2 Angriffen wurden laut der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 35 Zivilisten getötet und 75 weitere verletzt. Die türkische Armee spricht laut der Nachrichtenagentur Anadolu von 25 Toten. Dabei habe es sich um Mitglieder von Kurdenmilizen gehandelt, sie hätten auf türkische Stellungen geschossen. Russland lässt Charterflüge in die Türkei wieder zu, nach 9 Monaten Unterbrechung. Das hat Ministerpräsident Dmitri Medvedev angekündigt. Russland hatte das Verbot im Dezember 2015 erlassen, kurz nachdem die Türkei im türkisch-syrischen Grenzgebiet ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen hatte. Im Juni entschuldigte sich der türkische Präsident Erdogan bei seinem russischen Amtskollegen Putin für den Abschuss. In Singapur haben sich 41 Personen mit dem Zika-Virus angesteckt. Die meisten von ihnen seien ausländische Bauarbeiter, teilten die Behörden mit. Das Gesundheitsministerium könne nicht ausschließen, dass sich in Singapur weitere Personen mit dem Zika-Virus ansteckten. Das Virus grassiert zurzeit hauptsächlich in Brasilien. Bei infizierten Schwangeren kann es zu schweren Schädigungen der ungeborenen Kinder kommen. 2 Resultate aus der Fußball-Super League. Die Grasshoppers haben gegen die Berner Young Boys 4:1 gewonnen und St. Gallen schlug Luzern 3:0. Der deutsche Mercedes-Pilot Nico Rosberg gewinnt den GP von Belgien in Spa vor Red Bull-Pilot Daniel Ricciardo und Teamkollege Lewis Hamilton. Für die Sauberpiloten gab es keine Punkte. Felipe Nasr wurde 17. Marcus Ericsson 19. Das Wetter. Gegen Abend und in der Nacht gibt es lokale Gewitter, vor allem in den Bergen und im Jura. Morgen ist es noch teilweise sonnig. Im Flachland gibt es vor allem am Vormittag, in den Bergen und im Süden am Nachmittag verbreitet Schauer und einzelne Gewitter. Die Temperatur erreicht im Norden 25, im Süden 29 Grad.
Abend. Fusch am Bau. Dieser Vorwurf wird immer lauter nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien vom Mittwoch. Offensichtlich stürzen auch eben erst sanierte und scheinbar erdbebensichere Häuser in sich zusammen. Jetzt wird in diversen Fällen gegen Architekten, Baufirmen und Auftraggeber ermittelt. Aus Rom, Franco Battel.
Wenn die ersten Gebäude, die zusammenbrechen, Symbole des Staates sind, eine Schule, ein Spital, eine Polizeikaserne, dann zeigt das, dass wir in diesem Staat die Regeln nicht befolgen. Das sind Worte Pietro Grassos, des Präsidenten des italienischen Senats, der kleinen Parlamentskammer. Man könnte diese Liste verlängern. Im Dorf Accumoli zum Beispiel stürzte der Kirchturm ein, obwohl der in den letzten Jahren mehrmals restauriert worden war. Im Zentrum des Interesses und der Empörung aber steht jene Schule von Amatrice, die vor 4 Jahren erst mit viel Pomp eingeweiht und als erdbebensicher erklärt worden war. 700.000 Euro sollen dort verbaut worden sein. Nun lässt sich an den Trümmern dieser Schule ablesen, dass dem nicht so war. Notwendige Verankerungen des Gebäudes im Untergrund bestehen nur auf dem Papier. Sie wurden mit Sicherheit auch verrechnet, aber nie realisiert. Die damals beauftragte Baufirma gehört dem Ehemann einer Senatorin. Es riecht verdächtig nach Vetternwirtschaft. Eine Untersuchung läuft. Die Gefahr ist groß, dass sich solches wiederholt. Jedes Erdbeben verleitet verständlicherweise dazu, die Aufträge zum Wiederaufbau schnell und unbürokratisch zu vergeben. Oft ist genau dies das weit offene Tor für das organisierte Verbrechen, sich Aufträge zu angeln, zu pfuschen und trotzdem zu kassieren. Die Regierung Renzi will das verhindern, indem sie einen Kommissar, einen starken Mann für den Wiederaufbau einsetzt. Vasco Errani soll es richten, der ehemalige Gouverneur der Region Emilia-Romagna. Errani machte sich nach dem Erdbeben in der Emilia 2012 einen Namen als umsichtiger und kluger Krisenmanager. Ihm ist es gelungen, schnelle Hilfe zu organisieren und so die Obdachlosen in ihren Gemeinden zu halten. Errani hat beim Wiederaufbau sowohl die Sicherheit als auch die Geschichte und die Tradition der betroffenen Orte hochgewichtet. Anliegen, die sich oft widersprechen, über die im Detail aber die Bewohnerinnen und Bewohner selber entscheiden konnten. Mit solch hehren Vorsätzen hat in Italien noch jeder Aufbau nach einem Erdbeben begonnen. Nur 50 Kilometer von Amatrice entfernt in L'Aquila sieht man, dass es dort auch 7 Jahre nach dem Beben beim guten Vorsatz blieb. Das Zentrum von L'Aquila gleicht heute noch einer Geisterstadt.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute verantwortlich Daniel Hofer. Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.